Im Moment fange ich ein Projekt an, in dem ich ein Textkonzept erstelle mit Claude. Und dieses Textkonzept schärfe ich so lange, bis ich damit zufrieden bin. Und dann sage ich ihm, bitte geh jetzt in Figma und fang an aufzubauen. Und das Ergebnis ist so viele Größenordnungen besser, als das vorher jemals war. Ja, das Prompten, ich stelle mir immer vor, ich führe einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Das ist eine Metapher, die mir sehr hilft dabei, auch gnädig zu sein mit den Resultaten, weil ich teilweise schon echten Schrott daraus kommen sehe und dann viel nacharbeiten muss.
Revision 728. Hallo und herzlich willkommen zur Revision 728 vom Working Draft. Wir sind zu dritt heute. Der Shep ist mit dabei. Hi.
Hello.
Schön, dass du wieder da bist nach dem Urlaub. Und ich bin's, der Hans. Das habt ihr bestimmt schon vernommen. Wir haben somit wieder jemanden dabei als Gast. Und zwar ist das der Stefan Nitsche. Hi, Stefan.
Hallo zusammen.
Hallo. Schön, dass du dabei bist. Die ein oder andere Person kennt dich bestimmt. Wir beide kennen uns jetzt schon ehrlich richtig, richtig lange. Ich würde sagen, so eine meiner ersten beruflichen Kontakte neben der Agentur, in der ich vor, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Jahren mal gearbeitet habe. Und du warst auch schon mal hier tatsächlich bei uns im Podcast zu Gast. Allerdings haben wir gerade festgestellt, 13 Jahre ist das her. In der Revision 136 hast du uns etwas erzählt zur Smashing-Konferenz und einem modernen Design-Workflow. Wow. Ganz schön lange Zeit. Schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich total und fühle mich jetzt sehr alt.
Wir fühlen uns alle alt.
Geht mir aber dann nicht anders. Ja, genau. Wir waren alle damals dabei. Stefan, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben dich bestimmt schon mal hier und da wahrgenommen. Dich gibt's ja wirklich auf vielen Social Networks und so weiter. Auf Konferenzen trifft man dich. Und trotzdem wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn du uns noch mal ein Stückchen was über dich erzählen könntest. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du vielleicht auch heute hier?
Ich bin freiberuflicher UX-UI-Designer aus dem Ruhrgebiet, aus Essen. Bin in dem Bereich Webentwicklung, Webdesign seit 1998 und halb, sowas.
Wow.
Hans, wann bist du geboren?
Ja, schon ein bisschen vorher, aber ich bin da gerade zur Grundschule gegangen, tatsächlich. Ja, zweite Klasse, so, ja,
dritte. Ja, ist doch gar nicht so verkehrt, auch früher anzufangen. Sehr, sehr lange ist das her, als es noch keine Bücher darüber gab und man nur im Internet selber über das Internet nachlesen konnte und einem noch jeder andere geholfen hat, wenn man Fragen hatte. Das hört ja langsam auch mit der zunehmenden Professionalisierung, wird das weniger. Aber ja, ich UI UX mache aber auch Filme. Habe einen Film gemacht über die Beyond Tellerrand und Mark Thiele, der jetzt Ende des Jahres auch irgendwann mal auf YouTube aufschlägt. Webseite dafür ist gerade im Bau und ansonsten arbeite ich weiter frei für Kunden im Softwarebereich, im Tourismusbereich, meistens große Projekte, die länger dauern, so Sachen. Genau.
Ja, und so haben wir jetzt uns zuletzt irgendwie auch mal wieder wahrgenommen, nämlich ich hatte für mein Projekt, an dem ich gerade arbeite, ein paar Fragen und sagte, Stefan, kannst du mir nicht vielleicht mal hier und da helfen? Und dann saßen wir bei der Beyond Tellerrand tatsächlich irgendwo im Café und ich zeigte dir so ein paar Bilder von dem, was ich da mache und dann sagtest du, ja, aber guck mal, mach doch mal das so und so und hier verbinde doch mal so eine Schrift und ich, mir ist so der Kopf in Anführungsstrichen geplatzt, ja, ich wusste gar nicht genau, wie kann das denn sein, dass man mit so vielen kleinen, richtigen Schritten aus etwas Generischem etwas Schönes macht, ja? Das ist so der Design-Aspekt. Und dann aber auch an einer anderen Stelle, wo wir uns nochmal unterhalten haben, wo wir über das Thema User Experience uns ganz stark unterhalten haben, nämlich wie ist eigentlich so ein Flow von einem Benutzer innerhalb einer App. Und in dem Moment habe ich mir so gedacht, ey, es hat sich so viel im User Experience, in der User Experience Welt irgendwie getan. Es hat sich so viel in den letzten Jahren auch durch AI irgendwie weiterentwickelt und die Art und Weise, wie man das nutzt, ne? Und jeder schmeißt so seine App auf den Markt, aber eigentlich ist das ja vielleicht gar nicht so das Richtige, sondern es ist immer noch gut, eine richtige User Experience zu haben. Und das ist auch das, wo wir heute nochmal vertiefen wollen. Was ist eigentlich so passiert in der UX-Welt so in den letzten Jahren? Also was sind so die großen Themen gewesen, das vielleicht auch mal als Frage in deine Richtung, die so bei dir aufgeschlagen sind?
Also die größte Veränderung ist, und das gilt wahrscheinlich für jeden der Bereiche, in dem man im Moment arbeitet und vielleicht sogar im Privatleben, ist AI. Das hat sehr viel umgekrempelt und sehr viele Möglichkeiten eröffnet, die vorher nicht da waren. Stellt Dinge zur Verfügung auf einem relativ günstigen Level, was die Kosten angeht. Die vorher einfach nur großen Projekten vorbehalten waren, mehr oder weniger. Genau, da kann ich auch später nochmal was zu erzählen. Aber genau, das Wissen, das dadurch da ist und sofort verfügbar ist, dass man nicht mehr selber suchen muss, sondern suchen lassen kann, das ist ein Riesenvorteil. Agentische Workflows in Bezug auf Personas zum Beispiel, in Bezug auf Audits, ist eine ganz spannende Sache. Selber die eigene Knowledge Base zur Verfügung stellen, Projekte wirklich automatisiert prüfen, testen lassen, Konzepte prüfen zu lassen, auditieren zu lassen gegen eine Spezifikation, die man vorher selber aufgesetzt hat für das Projekt speziell, und das alles automatisiert und mit relativ wenig Aufwand, ist einfach eine unfassbare Entwicklung, die ich selber noch gar nicht ganz fassen kann. Also es ist so, dass die Ergebnisse, auch dazu gleich mehr, natürlich jetzt nicht unfehlbar sind. Im Gegenteil, da passiert viel und man muss viel Müll aussortieren zwischendurch und so weiter. Es hängt auch viel davon ab, wie man das selber vorbereitet und so. Aber am Ende des Tages sind die Sachen, die da rauskommen, bringen einen sehr viel näher an das Ergebnis, was man am Ende gerne hätte, als man das vorher ohne AI hinbekommen hätte. Und das ist spannend, glaube ich. Ja.
Ja, total. Also wenn ich mich so zurückerinnere in größeren Projekten, wie das früher bei mir häufig lief, war das, man hat halt in der Discovery irgendeine Idee, ne? Und man versucht die erstmal vielleicht anhand eines Wireframes zu skizzieren. Dann sagt man, okay, wir bauen da mal irgendwie ja bestimmte Workflows oder sowas und versuchen die mal erstmal selber zu testen, klicken das dann lokal mal durch, dann macht man vielleicht ein paar User-Tests. Ist das noch so ein Thema? Also macht man das immer noch so? Oder wie gehst du daran, wenn du vor so einer Idee von irgendjemandem stehst?
Also grundsätzlich ist es so, dass der Workflow hat sich nicht wahnsinnig verändert, insofern als dass man natürlich nicht verzichten kann darauf, hinterher das zu machen, was man vorher auch gemacht hat. Also ein User-Test, eine Survey, quantitative Research und so weiter, das nimmt einem die AI nicht ab, das kann sie sehr gut vorbereiten, und sie kommt auch teilweise auf Ideen, auf die man jetzt selber vielleicht nicht gekommen wäre, das ersetzt das nicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir sofort einsteigen wollen, aber ich mache einfach mal ein Beispiel.
Ja, gerne.
Ich habe aktuell einen Kunden, der ist im Audiobereich. Und wir bauen gerade ein neues Produkt gemeinsam, und dieses neue Produkt hat ein Interface oder soll ein Interface haben, das, bei dem wir noch nicht wissen, wie gut es ankommt. Ist relativ komplex, relativ ungewohnt für die Zielgruppe, gibt's so in der Form noch nicht so breit, und deswegen haben wir uns natürlich gefragt, irgendwie wie wird das ankommen, wie wird das aufgenommen, wie wird das verstanden, welche Probleme wird es damit geben, auch in der Bedienung. Und was wir früher gemacht hätten, wäre einfach in der Zeit, in der solche Sachen wie Figma-Prototyping oder ein Origami-Ding oder sowas noch nicht da war, haben wir Paper-Prototypes gemacht oder wir haben einfach nur Ausdrucke hingelegt und gesagt, was passieren würde, wenn man irgendwo draufklickt und dann haben wir den nächsten Ausdruck draufgelegt oder so. Und mittlerweile ist man einen Tag und 100 Prompts entfernt von einem funktionierenden Prototypen, der so unglaublich viel kann, dass die Entwickler, als die das gesehen haben, was wir vorbereitet haben, um das zu testen, gesagt haben, aber ihr wisst schon, dass das am Ende des Tages nicht mal so gut aussehen wird, wie jetzt gerade in HTML, CSS und JavaScript, weil das Framework, in dem wir arbeiten, das einfach nicht so smooth kann, Animationen und so weiter und so fort. Und abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich keine gute Idee ist, Sachen zu zeigen, die man dann hinter einem endgültigen Produkt nicht sehen kann, das ist keine Frage, das mussten wir dann ändern. Aber auch das ist eine interessante Erfahrung gewesen. Ist es so, dass man plötzlich in der Lage ist, viel, viel schneller zu testen und viel akkurater zu testen, an viel besser entwickelten Prototypen zu testen. Und das ist ein Riesenvorteil an Geschwindigkeit, das ist ein Riesenvorteil an Kosten, weil, und das sage ich jetzt nicht, weil ich auf Entwickler gerne verzichten möchte. Ich glaube, dass die Entwickler, die das Thema Architektur machen, die sehr steuernd und sehr mit sehr breitem Wissen Projekte und Produkte steuern und konzipieren auf einer Infrastruktur- und Code-Ebene, dass die höchstwahrscheinlich immer irgendeine Art von Arbeit haben werden. Aber ich sag mal, wenn ich daran denke, wie ich früher HTML, CSS und JavaScript mit viel Krücke und Nachgucken und immer wieder testen und es funktioniert nicht und ich verstehe nicht, wie es läuft und so weiter entwickelt habe, kann ich mich jetzt einfach auf die Sachen konzentrieren, die für mich viel wichtiger sind, nämlich die Frage, wie gestalte ich es denn und wie fühlt es sich an und so weiter. Und ich kann Sachen testen, die ich früher, da hätten die Schleifen einfach so lange gebraucht, bis die Entwickler mich hätten beliefern können. Klar ist das kein Produktionscode, das kann ich hinterher irgendwo releasen oder so, aber ich kann sehr schnell und sehr dreckig testen, ob mir Sachen gefallen oder nicht. Mhm. Und das ist ein Riesenvorteil. Ja.
Ja. Also mega Zeitersparnis, ne? Man kann überhaupt mal Dinge testen für sich selbst, die man halt nie so für möglich erachtet hätte. Und was ich mir auch denke, ist bestimmt so dieses, häufig fühlst du ja erst, ob etwas wirklich funktioniert, wenn du es mal gesehen und bedient hast, ne? So, und auf dem Smartphone eine App aufzumachen und die kannst du dann wirklich bedienen, ist halt was anderes, als du hast da ein paar Screens, durch die du durchklickst, wie früher diese Klick-Dummies oder so, ne? Das ist ein großer Unterschied. Jetzt hast du ja gerade
zum Beispiel, ist auch ein Riesenunterschied zum Beispiel, ob du Animationen sehen kannst oder nicht. Also alleine nur der Workflow in Figma Designs zu machen, die dann hinterher in Origami nochmal komplexer zu animieren oder durch verschiedene Tools überhaupt, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, durchzuschicken, damit du ein Ergebnis hast, was irgendwie relativ nah an dem Endergebnis sein könnte, aber immer noch nicht ganz da. Das ist einfach heute, sieht es, wenn man das möchte, halt einfach echt aus. Mhm. Und das ist ein Vorteil, den kann man wirklich nicht hoch genug schätzen, der befähigt dich wirklich zu fühlen, wie sich das Produkt anfühlen wird. Und das ist gerade für Leute, die das Abstraktionsvermögen nicht haben. Ich sitze in meinen Meetings und denke mir immer, ja, aber das ist doch ganz klar, wie das jetzt funktioniert. Das ist doch, also du siehst es doch. Stell dir einfach vor, da ist ein Animation, das fliegt rein und dann ist es da und der Rest ist abgedunkelt und so weiter. Und oft sitzen Entscheider da drin und sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das ist. So funktioniere ich einfach nicht. Ich muss das sehen. Und das fällt alles weg jetzt gerade. Mhm. Ist auch nicht unbedingt eine gute Sache, weil es einem auch sehr viel mehr abnimmt, was man früher sich erarbeiten musste. Man merkt, dass man dümmer wird. Man guckt nicht mehr so viel selber nach, sondern fragt sehr viel. Das weiß ich alles und ich bin da sehr kritisch gegenüber. Also das soll jetzt nicht über euphorisch und über optimistisch klingen. Also das ist kommt alles auch mit einer großen Schattenseite. Aber es ist es erschlägt einen immer noch jedes Mal, wenn man damit arbeitet und man ist erschrocken, wie viel von der eigenen Arbeitsleistung zum Beispiel auch abgenommen wird. Das ist teilweise wirklich, also ich bin in den letzten, ich sag mal im letzten halben Jahr, wo ich mich so richtig damit beschäftigt habe, jeden Tag von einer Krise in das nächste Stimmungshoch und in die nächste Krise gefallen, weil einfach sehr viele Sachen unglaublich wunderbar und toll sind und die aber bedeuten in der Umkehr, dass ich einfach viele Dinge nicht mehr machen muss für meine Kunden.
Ja.
Während früher ich so einen Prototypen in einem Monat gebaut hätte vielleicht und schlechter, als ich das heute mit einer AI kann, dauert das heute einen Tag oder anderthalb oder zwei.
Das ist auch der Spannende, ne? Du hast eben angesprochen, wie sich so die Engineering-Rolle vielleicht ein Stück weit verändert, mehr zu Supervisory von der AI, ne, Orchestrierung der AI und dann zu schauen, okay, passiert da wirklich das, was halt sozusagen passieren soll, die Reviewing-Rolle, ja. Wie verändert sich denn die UX-Rolle als solche aus deiner Perspektive? Sind da Parallelen zu dem, was im Engineering passiert?
Also im Engineering ist es ja, also ich sag das jetzt einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist und nicht besonders sophisticated, aber sagen wir mal, ein Engineer oder ein Entwickler ist ja dafür verantwortlich, Maschinen zu verstehen und Maschinen beizubringen, was sie tun sollen. Und ich als UX-Designer oder alle UX-Designer und auch UI-Designer letzten Endes sind ja dafür da, um die Schnittstelle von der Maschine zum Menschen zu gestalten. Und die Schnittstelle von der Maschine zum Menschen ist für eine AI natürlich schwieriger einzuschätzen als die Schnittstelle, die eine Maschine mit der nächsten Maschine verbindet. Also wenn ich meiner AI sage, ich hätte gerne, richte mir ein Docker-Image ein von Produkt XY und such nach Fehlern im Code und härte das und im Zweifel schreibt dem Typen, der das Ding hochgeladen hat bei GitHub, irgendwie ein Ticket, weil da Sachen nicht funktionieren. Das ist alles relativ easy für eine AI, weil Code sehr gut lesbar ist, glaube ich. Im UX-Bereich ist das natürlich nicht so. Also da spielt Psychologie eine große Rolle. Da arbeitet man mit Heuristiken, mit Regeln und so weiter. Die sind auch pro Projekt unterschiedlich. Die sind pro Medium unterschiedlich. Die haben viel damit zu tun, ob das ein Produkt ist, was jetzt innerhalb von sehr kurzer Zeit einmal eben benutzt wird oder über den ganzen Tag, wie eine professionelle Software zum Beispiel. Also das Anforderungsprofil von, ich sag mal, eine Home-App, in der man sein Licht ein- und ausschaltet, ist ein ganz anderes, als wenn ich den ganzen Tag an einem SAP Arbeitsplatz sitze und Factoring mache. So, das ist das ist einfach nicht so wie Code, der, wenn man das gleiche Kommando eingibt, immer das gleiche tut, egal in welcher Umgebung, wenn es funktioniert. Und das ist im UX, da gibt's schon noch Schwierigkeiten, viel zu übersetzen, viel zu erklären. Python und HTML, CSS, JavaScript und so weiter, das funktioniert einfach mit einer AI ohne große Erklärung. Man muss zwar erklären, was man möchte, aber der Weg dahin ist der AI relativ schnell klar. Auch wenn er nicht immer der beste ist vielleicht, aber im UX-Bereich ist das oft so, dass man schleifen und schleifen muss und dann langsam erst versteht und dabei lernt, wie muss ich eigentlich prompten, was weiß meine AI eigentlich über mein Projekt und was muss ich ihr noch beibringen und so weiter. Also das ist schon, da gibt es schon große Unterschiede, würde ich sagen.
Okay. In der Vergangenheit habe ich diese Rolle auch so mit dem, was du auch vorhin beschrieben hast, sehr, sehr machend auch sozusagen, sage ich jetzt mal, wahrgenommen. Ne? Also du hast halt irgendwie Prototypen entwickelt, die du halt irgendwie Paper-Prototyping hast jetzt gesagt, ne? Oder später dann halt digital etc. Und was ich jetzt so ganz häufig das Gefühl hatte, auch wenn wir uns unterhalten haben oder auch wenn ich so drüber nachdenke, ist halt, dass diese Rolle auch stark zum Consultant wird. Also man macht vielleicht natürlich auch immer noch dieses Prototyping, wie du es jetzt gesagt hast, ne? Aber du berätst auch ganz viel und wahrscheinlich kann ja auch so, können so Business-Rollen über Vibe-Coding oder halt Engineers, wenn sie selbst die App entwickeln, halt durch deine Beratung so die Sachen weiterentwickeln. Würdest du diese These stützen?
Ich glaube, ich habe sie noch nicht ganz verstanden. Kannst du das noch mal besser machen?
Ja. Genau. Also ich, was ich meine ist, So, manchmal hat man.
Ich stehe auf dem Schlauch.
Nee, alles gut. Also das, was ich meine, ist so, ne, irgendein Team, die bauen halt irgendwie ihr Produkt und bauen ihr Interface und ja, früher wäre es so gewesen, hey, ich möchte hier dieses neue Feature reinbringen oder hey, ich möchte eine Verbesserung und dann kommt halt die UX-Designerin, der UX-Designer und die sagen halt, ah ja, pass auf, wir testen mal, ob es nicht, wenn wir hier irgendwie andere Farbe verwenden, neues Wording und das ein Stück weit anders aufbauen vom Flow her, ob das dann besser funktioniert. Und dann mussten halt Prototypen erstellt werden etc. Ja. So, und in der heutigen Welt kann ich mir vorstellen, dass halt diese Gedanken kommen, wir machen das mal so und so, mehr sozusagen als ein sprachliches Paket übergeben werden können, also ein Text sozusagen an die Engineers und es wird gesagt so, hey, macht das mal so und so und sozusagen eine Art Beratung da stattfindet und die Engineers halt in der Lage sind, selbstständig das halt innerhalb von, ja, vielleicht nicht Minuten, aber innerhalb von ein paar Stunden umzusetzen und es direkt in einer Produktionsumgebung stattfinden zu lassen oder in einer produktionsnahen Umgebung stattfinden zu lassen, ohne dass man halt diese Schleifen vorher gezogen hat, die man ja gemacht hat aus einem Grund, dass es halt super komplex war, diese Schleifen halt sozusagen in einer echten Umgebung abzubilden.
Also was sich unglaublich verändert hat, ist die Art und Weise, wie ich und Teams, mit denen ich jetzt gerade arbeite, mit dem Workflow umgeht. Also der Workflow hat sich sehr verändert. Früher war es so, in meiner eigenen Wahrnehmung, man hat unglaublich viel gedankliche Arbeit geleistet, bevor man ein sichtbares Ergebnis irgendwann hatte. Und dieses sichtbare Ergebnis stand in Relation, also die Qualität des Ergebnisses stand in Relation zu der Kenntnis der Leute, die sich vorher Gedanken gemacht haben, und zwar Menge der Gedanken, die man sich gemacht hat, und auch der Kenntnis der Thematik, der Zielgruppe und so weiter. Und wenn du heute drüber nachdenkst, wie du iterieren kannst und wie schnell du diese Schleifen drehen kannst, dann kann ich dir sagen, ist es für mich gefühlt so, dass ich ein Produkt, also keins der Produkte, die ich im letzten Jahr den Kunden übergeben habe, als in Form von Design oder Prototypen, wäre früher so gut gewesen oder so gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein Qualitätsthema ist, aber ich konnte so viel im Rahmen der Arbeit daran schon fixen von meinen eigenen Fehlern und von meinen eigenen von meiner eigenen Unzufriedenheit damit, weil ich das schon früher sehen und fühlen, auch ich selber sehen und fühlen konnte, dass das einfach, ich stell dir das einfach so vor, man baut ein komplexes Interface und du sitzt da 3 Wochen dran, 4 Wochen dran, 5 Wochen dran in einem Team und denkst darüber nach, wie könntest du es machen, du bastelst Layouts, am Anfang geht's noch um Farben, um Signale, um Psychologie, um Orientierung und so weiter. Und dann wird das Ganze immer konkreter, das entwickelt sich in so ein Interface und irgendwann gibst du ein Layout, was der Entwickler aber nicht sehen kann, wie man damit interagiert, sondern vielleicht ganz rudimentär, aber hauptsächlich sehen kann, wie es aussieht und baut das nach seinem mentalen Modell irgendwie nach, so wie er denkt, dass es sein müsste dann. Und dann fängst du an, das zurechtzurütteln. Du sagst dann, nee, das soll so und hier hast du das vergessen und mach doch mal bitte anders. Und okay, ich sehe das habe ich schlecht gemacht, das müssen wir vielleicht anders machen. Und dann ist es auch oft eine Kostenfrage, ob der Entwickler daran dann noch so viel arbeiten kann. Und ich möchte mich entschuldigen, ich sollte EntwicklerInnen sagen. Ich versuche das meistens zu tun, aber es gibt selbstverständlich fantastische EntwicklerInnen und die möchte ich auf keinen Fall aussparen. Das ist dieser Prozess der iterativen Verbesserung, der fängt schon sehr früh, viel früher an als vorher. Und das auch nur deshalb, weil die Technologie das jetzt kann. Nicht, weil die UXler besser geworden sind oder so, sondern weil man einfach schon sehr viel früher sieht, was man sich vorher nur vorstellen konnte. Ja.
Ja. Also das ist auch nochmal mega spannend. Du hast das ja eben auch gesagt, dass du jetzt hier irgendwie einen Prototypen gebaut hast und dann wurde festgestellt von den Entwicklern, hey, wir können das eigentlich gar nicht so in unserem Framework abbilden. ich fände es mal spannend, mal durchzusprechen, wie kommst du denn dahin? Also welches Tooling verwendest du denn? Wie machst du das effektiv, dass du diesen Prototypen baust?
Ich weiß nicht, wie tief ich da reingehen kann, ohne zu viel zu verraten, weil das darf ich noch nicht. Das Produkt kommt noch lange nicht raus und so.
Welche AI verwendest du zum Beispiel, um sowas dann zu machen? Ja, genau. Also verwendest du immer irgendwie Claude Code oder hast du dann irgendwie eine Mischung aus Claude Code und weiß ich nicht, gehst zu Codex und machst das da oder verwendest du das gar nicht, weil es viel cooleres Tooling gibt von Figma oder von dieses Framer-Ding oder wie auch immer?
Also ich muss ganz kurz einen Shoutout geben an Christine. Christine ist eine fantastische Designerin und irgendwie auch durch AI Entwicklerin. Die hat ähnlich angefangen wie ich im Frontend-Bereich und ist dann immer mehr in das UI/UX reingerutscht. Ich weiß gar nicht genau, wie ihr Nachname ausgesprochen wird. Er wird geschrieben V-A-L-L-A-U-R-E, wenn ich mich recht erinnere.
Wir verlinken es.
Das ist die Macherin.
Christine Valeur de la Paz, oder?
Ja, genau, aber ich weiß eben nicht, ob das ein französisch ausgesprochener Nachname ist oder
deutsch. Und hinten
ja,
ein bisschen Spanisch.
Wir entscheiden uns das einfach. Auch und wenn das nicht stimmt, dann stimmt es trotzdem und Christine liegt falsch.
Ja, das finde ich gut.
Christine macht moonlearning.io. Das ist eine Plattform, auf der du UI und UX Design mit Figma lernen kannst. Und die hatten in der letzten Zeit einen sehr starken Spin gekriegt hinsichtlich der Schnittstelle von KI und Figma. Und sie hat mich letzten Endes, dadurch, dass sie mit mir viel drüber geredet hat und ich mir die Plattform angeguckt habe und ich sie viel auf Konferenzen getroffen habe, wo sie immer wieder wunderbare Talks hält über das Thema, ist es so, dass es gibt von Figma selbst einen offiziellen MCP. Müssen wir MCP erklären? Hans, kannst du das vielleicht machen? Du bist näher an Infrastruktur dran oder Shep?
Ja, ich kann das gerne machen. Also MCP wird gerne verglichen mit dem USB-C-Schnittstelle sozusagen für AIs. Im Endeffekt bedeutet das USB-C, ne? Du kannst es in jedes Gerät irgendwie reinstecken und es funktioniert mit deinem Computer. Aber es gibt natürlich auch Spezifikationen, die zu beachten sind. So ist es mit dem MCP auch. MCP bedeutet, ein LLM kann mit deinen Daten beispielsweise interagieren. Und da brauchst du immer so ein bisschen Glue-Code und es gibt bestimmte Anweisungen. Und im Endeffekt kannst du darüber aber halt Daten austauschen in beide Richtungen.
Ganz genau. Und es gibt von Figma einen offiziellen MCP, der okay ist. Mit dem habe ich angefangen. Und zwar habe ich, wie jeder wahrscheinlich, angefangen in Claude auf der ganz normalen UI-Chat-Ebene mit dem MCP, der installierbar ist über diesen Marketplace von Claude, mit Figma zu reden. Und die Ergebnisse waren am Anfang so mittelmäßig. Das lag aber daran, dass ich sehr mittelmäßig war, rauszufinden, wie es so geht. Und das wurde dann besser mit der Zeit. Der nächste Schritt war, und da hat Christine mir einen sehr, sehr guten Tipp gegeben, es gibt einen Figma MCP, der ist nicht der offizielle, sondern der heißt Figma Console MCP. Mhm. Und der wird hergestellt von einem Herrn, warte mal kurz, ich gucke mal eben, ob ich selber finde, Figma Console MCP, das ist Southleft, nennt sich der Entwickler, southleft.com, genau. Und dieser MCP ist veröffentlicht worden und hat sich entwickelt zu einer deutlich besseren Alternative als der Figma eigene. Im Detail kann ich dir gar nicht genau erklären, warum der jetzt besser ist. Er hat eine andere Art und Weise, mit der Figma API umzugehen. Andere Arten und Weisen, wie er dich zwischendurch auf Ergebnisse gucken lässt. Also er macht nicht alles in einem großen Rutsch und dann wird es dir irgendwann angezeigt mit einem Refresh, sondern es wird zwischendurch geupdatet und so weiter. Also der funktioniert anders. Man hat einen anderen, das fühlt sich anders an. Mittlerweile ist der Herr auch bei Figma tatsächlich. Mhm. Also das Figma hat festgestellt, dass der das kann und hat ihn jetzt selber sich gekrallt. Genau, und dieses Ding habe ich eingesetzt, dann aber im Verbund mit Claude Code. Ich habe am Anfang, wahrscheinlich auch wie viele andere, irgendwie gedacht, ja, Claude Code ist ja eigentlich letzten Endes für Code da. Ich habe das gar nicht drüber nachgedacht, dass es einfach ein Kommandozeilen-Interface ist, um weiter mit Claude zu chatten. Letzten Endes ist es ja nichts anderes. Das hat viele Vorteile, ein paar Nachteile für mich auch, weil ich mag GUIs, aber die Vorteile überwiegen bei weitem. Und dieser Figma Console MCP in Verbindung mit Claude Code ist es eigentlich in der Hauptsache, mit dem ich arbeite. Ja. Aktuell probiere ich ein anderes Modell aus, und zwar bin ich noch nicht ganz entschieden, aber ich habe lokale Modelle laufen, weil ich möchte gerne für den Fall, dass ich AI, also im Netz befindliche AI, bei der man sich nicht sicher sein kann, was die mit den Daten so tut, benutzen kann mit einer lokalen Version von einem Figma-ähnlichen Tool. Ich habe mir Penpot installiert auf meinem lokalen Server hier zu Hause und habe darauf jetzt mehrere lokale Modelle, die ich versuche zu verbinden über den Penpot MCP mit Penpot, sodass ich quasi auch sehr viel langsamer und im Moment auch noch sehr viel schlechter als Claude Code das kann, weil er einfach unglaublich gut ist, ähnliche Ergebnisse und ähnliche Geschwindigkeiten erzielen kann bei Dingen, die halt einfach sicherheitsrelevant sind oder datenschutzrelevant sind oder so. Genau.
Mhm. Ja, ich meine, das ist ja immer relevanter, gerade auch zu sagen, okay, wie mache ich mich denn unabhängig von diesen ganzen amerikanischen Entwicklungen und bleib trotzdem on top of the game, ne? Shep, wir hatten ja auch die Sendung mal aufgenommen, wie kann man eigentlich sein eigenes LLM betreiben, zu Hause im eigenen Netzwerk? Ist natürlich ein Stretch, ne? Es ist nicht einfach, aber eine gewisse Unabhängigkeit hat man dadurch natürlich, und vor allem ist man halt ja dann auch bereit, wenn mal auch ein Kunde um die Ecke kommt, bei denen es vielleicht die Anforderung gibt, dass man halt nicht mit diesen Modellen arbeitet und jedenfalls nicht diese Daten dort in die Modelle speist. Ne? Es gibt bei Claude ja auch noch den Design Mode. Verwendest du den auch? Für was ist der eigentlich genau?
Also der Claude Design, ich weiß das noch nicht so genau, und ich glaube, Claude selber oder Anthropic weiß das auch noch nicht so genau, in welche Richtung das gehen soll. Das hat in der letzten Zeit eine Menge Veränderungen erfahren. Am Anfang war das so eine Art Figma, mit dem ich mit Prompts steuern konnte, was der so erzeugt. Das gibt's ja viel als Tools. Ich weiß jetzt nicht genau, mir fallen da jetzt keine mehr ein, weil ich die Discovery-Phase habe ich hinter mir. In der ich versucht habe, mir Tools zu suchen, die das quasi alles in einem machen, weil ich das Setup, was ich jetzt habe, deutlich entspannter und besser finde. Aber da gibt's viel. Und Claude oder Anthropic hat das Produkt in der letzten Zeit hin entwickelt in Richtung Designsysteme. Also zum Beispiel ein Set aus Anweisungen vorzuhalten hinsichtlich Farben, Logos, Typo, Regeln, Gestaltungsregeln und so weiter. Im Prinzip so eine Art Claude MD für Design. Also diese Steuerungsdatei, die man in Projekten so hinterlegt, in denen die Projektfakten so drinstehen, die harten Fakten. Was benutzt man, was möchte man meiden, wie funktioniert der Workflow und so weiter. Sowas gibt's halt auch im Prinzip dann in Claude Design. Und das Produkt ist, glaube ich, ganz nett für Leute, die für sich selber eine Marke machen möchten. Ich kann mir vorstellen, dass sich das genauso rasant entwickeln wird wie der Rest und dass das in Zukunft ein ganz tolles Produkt auch für alles sein kann, was ich im Moment mit Claude Code und Figma mache. Aber ich benutze es in der Form jetzt noch nicht so sehr, weil ich gemerkt habe, dass mein Workflow auch ein anderer ist. Und das ist eine Sache, die für mich den unglaublichen Riesenunterschied gemacht hat. Nämlich, ich habe am Anfang angefangen, mit Claude und Figma einfach zu prompten und zu sagen, mach doch mal dies und mach doch mal jenes. Und dann haben wir Schleifen gedreht und so weiter. Und das mache ich im Moment nicht mehr. Damit fange ich sehr viel später an. Im Moment fange ich ein Projekt an, in dem ich ein Textkonzept erstelle mit Claude Code oder mit Claude. Und dieses Textkonzept schärfe ich so lange, bis ich damit zufrieden bin. Und dann sage ich ihm, bitte geh jetzt in Figma und fang an aufzubauen. Und das Ergebnis ist so viele Größenordnungen besser, als das vorher jemals war, wenn man einfach mit der Gestaltung anfängt. Und da bewahrheitet sich das wahrscheinlich auch wieder, was man ja auch einem Menschen sagen würde. So, fang nicht an zu gestalten und zu malen auf dem Blatt Papier, sondern fang erstmal an, die Gedanken zu machen darüber, wie es denn aussehen soll. Was sind die dahinterliegenden Prinzipien? Was für Schnittstellen muss es geben? Und wer geht damit überhaupt um? Und in welcher Situation sind die Leute, die damit umgehen und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel eine sehr spannende Sache. Und das hat meinen Workflow oder die Qualität von dem, was dabei rauskommt und auch die notwendigen Iterationen, die es danach geben muss, um das Produkt oder das den Prototypen so zu schleifen, dass er vorzeigbar ist und auch beeindruckend ist. Das hat es wahnsinnig verkürzt. Ja.
Ja. Ich finde das super spannend, weil das sich ja eigentlich mit dem auch deckt, wie man im Software Engineering mittlerweile vorgeht, ne? Wir haben immer über dieses Vibe-Coding-Thema gesprochen. Also du tippst halt einfach deine Prompts ein und dann wird schon irgendwie gehen. Cool, ist auch so. Aber wir sind halt jetzt mittlerweile einen Schritt weiter, ne? Und wir haben hier im Podcast auch mal eine Folge gemacht, wie man denn vielleicht zu dem Zeitpunkt, als wir da unterwegs waren, gerade vorgegangen ist. Jetzt im Moment ist ja dieses Spec-Driven Development wieder ein Thema oder ein Thema, was halt sehr, sehr stark genutzt wird, um halt mehr Konzept in die Art und Weise, wie ich halt an eine Umsetzung herangehe, denn eine AI näher zu bringen, so. Und ich glaube, das deckt sich halt auf beiden Seiten sehr stark, ne? Planer-Modus gibt's ja. im Software Engineering und so. Man legt ganz klar ab, was sind denn eigentlich so die Regeln, nach denen man sich bewegt und so, ne? Also da entdecke ich jetzt gerade sehr, sehr viel von dem, was du sagst, auch wieder im Software Engineering. Genau, einen anderen Punkt, den ich noch machen wollte, ist, was ich festgestellt habe, ich bin ja auch jetzt nicht der geborene Designer, so logischerweise irgendwie, und habe da auch nicht immer so den vollen Durchblick und verwende dann die AIs an der einen oder anderen Stelle, sei es ein Farbsystem zu erstellen, sei es vielleicht aber auch einfach eine Umsetzung von einer Komponente zu machen. Und egal welches System ich da verwende, welches LLM, sei es die guten, ja, selbst ein Fable 5 oder vielleicht auch irgendwie ein 5.6 von GPT oder so, die machen das alle gut, aber es fehlt immer irgendwas. Es ist immer so ein Stück weit, dann haben sie nicht bedacht, an die WCAG-Vorgaben zu denken, wenn es um Farben geht, ja, oder irgendwie passen dann die Margins doch nicht zu dem, was an einer anderen Stelle passiert ist. Oder. Oder auch so ein Flow, den man dann halt sich überlegt mit der AI zusammen, hey, wie könnte denn ein guter Onboarding-Flow für meine Website oder für meine App aussehen? So, es ist dann doch nicht so on point, wie es ist, wenn man jemanden wie dich jetzt zum Beispiel dabei hat. Ne? Also was ich halt gemerkt habe, ist halt, dass den AIs, die haben sehr breites Wissen, aber die haben halt dann nicht zu dem Zeitpunkt, wo es erstellt wird, anscheinend ausreichend tiefes Wissen zur Verfügung, um genau das on point liefern zu können. So ist so mein Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wie siehst du das?
Also ich glaube, das ist im Prinzip das, was ich vorher schon gesagt habe. Dieses, du baust halt mit der AI dann nicht ein Produkt für eine Maschine. Und letzten Endes ist Code ja immer etwas, was entweder von einer Maschine interpretiert oder kompiliert wird am Ende und als Paket quasi ausgeführt wird. Und das, was du siehst, ist das Interface, das, was sich, wo sich Menschen in der Regel dann Gedanken dazu gemacht haben oder eine AI. Aber der Adressat ist halt ein ganz anderer. Und wenn du im Code arbeitest, glaube ich, dann ist, also das Tooling im Code und welche Produkte du einsetzt und welche Schnittstellen es gibt und welche Anforderungen du hast, das muss schon bedacht werden. Und da ist es auch wichtig, jemanden zu haben, der sich mit Architektur auskennt und mit den Grenzen der Produkte. Also es wird nie funktionieren, dass du in einem in einem Produkt, was irgendwie länger laufen soll als ein Jahr und nachhaltig zu pflegen sein soll und vielleicht auch mal, wenn dieses ganze AI-Konstrukt, was wir uns gerade hier alle zusammenbauen, zusammenbricht, weil die Firmen, die dahinter stecken, das nicht einlösen können, was sie versprochen haben oder kein Geld mehr haben oder so. Wenn das alles weg ist, dann musst du ja sowas immer noch pflegen können. Und was im Entwicklungsbereich da passiert, ist ja, es werden Tools ausgesucht, die du im Zweifel, also das passiert mir zumindest immer, wenn ich einen Prototypen aufsetze und ich sage, was ich haben möchte, dann werden Sachen damit gemacht, die ich nie entschieden habe. Also da werden Frameworks genommen, zum Beispiel aus von GitHub, von wo auch immer, die einfach runtergeladen werden, die benutzt werden, die modifiziert werden, teilweise auch so modifiziert werden, dass sie nicht mehr updatebar sind oder so. Das musst du alles halt im Griff haben. Also alle Dinge, die du früher teilweise mit unerfahrenen Entwicklern vielleicht hattest, Fehlerbilder oder architektonische Fehler, die in Produkte eingeflossen sind, weil sie einfach sehr am Anfang gemacht wurden, die hast du halt mit einer AI auf, weil die nicht ganz genau weiß, was du möchtest oder weil sie sich sehr sicher war, dass es genau so richtig ist, wie sie das macht, aber dann hinterher festgestellt hat, nee, ist eigentlich keine gute Idee. Und das sind Dinge, die du in der Übersetzung in ein Interface halt auch hast. Du hast aber da noch den zusätzlichen Unsicherheitsfaktor, dass der Adressat oder die Adressatin eben nicht eine Maschine ist, sondern ein Mensch oder eine große Menge Menschen. Und die das fällt uns Menschen natürlich mehr auf, während die anderen Fehler eher versteckt bleiben, bis wir vor eine Wand laufen und dann was tun müssen, fallen uns Fehler im Interface oder Dinge, die nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, wie unsere mentalen Modelle funktionieren und so weiter. Das fällt uns schneller auf und wir müssen da jemanden dabei haben, der das dadurch steuert. Also das ist genau das, was du sagst. Wenn du dir meinen Code anguckst, den ich mittels AI generiere, dann würdest du nach einem Review nicht sagen, boah, das ist shippable sofort. So, das kannst du jetzt hochladen und es ist ein super Produkt und es besser geht's nicht. Und wenn du ein Interface-Design machst mit Claude und Figma und greifst da nicht ein und steuerst nicht nach und schleifst nicht und korrigierst Fehler, dann wird da was dabei rauskommen, was nicht so gut ist. Nee. Und was man auch merkt, dass das nicht so gut ist. Also was die ganzen KI-Produkte können, sind generische Dinge zu erzeugen, die sich sehr nach gute Mittelmaß anfühlen, und das ist auch ein Riesenvorteil, weil es gibt ab jetzt keinerlei Entschuldigung mehr für schlechte Interfaces, glaube ich. Ich glaube, dass der Boden angehoben wurde dadurch an Möglichkeiten. Ich glaube, dass jeder mittlerweile ein mittelmäßiges Interface bauen kann, was für die meisten Menschen schon vollkommen ausreicht, weil wir alle sind an schlechte Interfaces gewöhnt und freuen uns über ein mittelmäßiges. Aber die Möglichkeit ist nach oben auch erweitert, weil wir können jetzt einfach schneller iterieren, schneller bauen, schneller verwerfen und nochmal neu anfangen oder schneller testen, auch mit echten Menschen, sodass wir sehr viel schneller zu einem Ergebnis kommen. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Aber das, du hast vollkommen recht, sorry, das kommt auf keinen Fall ohne die Steuerung durch einen echten Menschen. Ja.
Das ist ja vielleicht auch so der Punkt, den wahrscheinlich viele Kritikerinnen und Kritiker sich zur Hand nehmen und sagen, wir verwenden jetzt hier irgendwie die KI für alles, aber es gibt halt so viel Slop, der da irgendwie generiert wird, oder es gibt so viel Quatsch, der in Interfaces gebaut wird. Wir haben das auch im Engineering halt ganz häufig, diese Diskussion, und Leute neigen dann dazu, vielleicht auch zu sagen, ey, irgendwie so gut wie ich werden die jetzt nicht, oder mein Job, der mir gerade Spaß macht, der verändert sich dadurch halt grundlegend. Für mich ist die Frage, wie begegnet man denen im UX-Bereich? Wie begegnest ganz speziell jetzt du dem Vorurteil, hey, die KI ist halt Quatsch, die macht zu viel Scheiße?
Ich sehe das Problem an der Stelle nicht, weil ja nichts, was ich rausgebe, zu irgendjemandem absolut ungeprüft rausgeht. Ich schaue mir die Sachen immer sehr, sehr tief an, die da rausgehen. Ich benutze die KI ja auch selber. Und ich muss vielleicht ganz kurz mal das Thema unterbrechen. Ich bin unglaublich skeptisch, was KI angeht. Das klingt jetzt alles sehr überenthusiastisch und sehr sehr begeistert und sehr positiv. Ich sehe die ökologischen und den ökonomischen Impact von KI sehr deutlich. Ich weiß, was das mit der Natur macht. Ich weiß, was das mit unserem Abdruck macht. Ich weiß, was das mit der Energie macht, die das braucht. Ich weiß, was die Risiken sind. Das heißt, ich weiß. Also ich habe ein Verständnis, ein grobes Verständnis davon, was die Risiken angeht, die diese KI auch für die Menschheit letzten Endes. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Ausgang, dass uns die KI töten wird oder in einem Zoo halten wird am Ende. Das sind ja auch Szenarien, die diskutiert werden. Aber ich meine damit auch ganz klar einfach nur den Impact, den es auf den Arbeitsmarkt hat. Also es gibt Leute, die sagen, wenn ich heute ein Kind kriege, das wird nie wieder teilnehmen an einem normalen Arbeitsmarkt. Das Thema ist durch. Und das sind alles Dinge, über die man nachdenken muss. Ich merke den Impact von KI auf meine eigene Arbeit im Positiven, wenn ich damit arbeite. Ich merke hier den Impact aber auch sehr im Negativen, wenn ich merke, dass Kunden mich gar nicht mehr fragen, ob ich für sie etwas bauen kann oder etwas gestalten kann, sondern die sich einfach denken, ja, das machen wir selber mit KI. Und ich merke, dass sie immer weniger Unrecht haben. Also man kriegt gute Ergebnisse hin mittlerweile, immer mehr. Und die Frage ist halt, was hat das für eine Auswirkung? Also ich bin da sehr skeptisch, nur um das vorwegzuschieben, das ist die Präambel, unter der man das alles, glaube ich, sehen sollte. Um zu der Frage zurückzukommen. Die Qualität von dem, was man da rauskriegt, ist extrem gut, wenn man sich bemüht, das selber zu formen und so weiter. Man kann nicht einfach erwarten, dass man mit einem Konzept und einem Prompt und sagt, mach mal, man geht ins Bett und am nächsten Morgen hat man ein fertiges Produkt. Das funktioniert so nicht. Also man kriegt gute Ergebnisse, aber man muss weitermachen, man muss dran arbeiten. Und letzten Endes kann man das, glaube ich, auch so ein bisschen betrachten wie ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Man hat jemanden, dem man sagen muss, was man möchte. Und die Qualität von dem, was derjenige oder diejenige produziert, hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie gut man selber ist dabei, das zu transportieren. Und wenn ich jetzt schlecht instruiere, dann bekomme ich ein schlechtes Ergebnis. Und wenn ich mir keine Zeit nehme dafür, das Ergebnis zu schärfen und zu schleifen, dann wird es nicht besser. Und ja, jemand, der da keine Lust drauf hat zum Beispiel, das kann ich verstehen, der wird da mittelmäßige Ergebnisse rausbekommen und der wird sagen, ich habe davon keinen Vorteil. Und du hast auch vorher ja gesagt, irgendwie, man erkennt den Unterschied zwischen der Arbeit, die gestalterisch die KI macht, wenn ein Entwickler ein Produkt macht, und man erkennt die genauso umgekehrt, wenn ich ein Produkt machen würde und würde das Design selber machen oder mittels KI zum Beispiel selber machen, aber eben sehr, sehr stark kuratiert und sehr stark geschliffen, könnte das aber im Code nicht, weil ich überhaupt nicht verstehe, was die KI da macht. Mhm. Und die Qualitätsprobleme gibt's dann natürlich. Und das ist nicht was man als kommerzielles Produkt abgeben kann, wenn man einen professionellen Anspruch daran hat.
Glaubst du, dass sich das Thema in den nächsten Jahren sozusagen mehr in die Richtung entwickeln wird, dass man noch mehr zurücktreten kann? Also ich meine, das trifft für UX wie für Engineering ja irgendwie dann doch vielleicht gleichermaßen zu, ne, dass so eine AI dann diese Aufgaben komplett übernehmen kann und man gar nicht mehr gebraucht wird?
Also als ich vor ein paar Jahren Will Smith Spaghetti habe essen sehen, in einem KI-generierten Video, habe ich gedacht, wir sind niemals in der Lage, das so weit zu entwickeln, dass wir Filme damit generieren können. Oder zumindest Arbeit, die an Filmen gemacht wird, zum Beispiel substituieren können durch KI. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die KI uns gezeigt hat, dass wir uns nicht darauf verlassen sollten, dass das nicht irgendwann dazu kommt. Klar. Mhm. kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube auch, dass wir noch ein Stück weit davon entfernt sind. Ich glaube aber auch, dass die Prognosen, die darauf hinweisen, wie schnell die Entwicklung gerade ist und was so passiert, die sind alle voller Realität übertroffen worden und es passiert alles gerade schneller, als es eigentlich prognostiziert wurde. Und ich glaube, sich darauf auszuruhen und zu sagen, naja, das muss ich halt noch selber machen, das wird schon, wird auch in Zukunft so bleiben. Ich glaube, da ist man schief gewickelt, zumindest in den meisten Szenarien, die es gibt. Ich sehe auch die Probleme, dass AI vor Chipknappheit läuft. Ich sehe das ständige Erneuerungsbedürfnis bei den Datacentern, die Hardware haben, die nach 2 bis 3 Jahren eigentlich entsorgt werden müsste und neu aufgebaut werden müsste. Ich sehe die Energieaufnahme der Datacenter sehr kritisch, die immer größer wird und niemand weiß genau, woher die kommen soll. Ich sehe das Problem mit der Kühlung sehr stark, das gibt's auch. Gleichzeitig müssen wir die KI irgendwie unter Kontrolle halten, dass sie nicht zu viel tut und nicht Dinge tut, die wir nicht wollen oder die sie auch unbemerkt tut. Ich sehe Probleme damit, dass wir mit jedem Prompt, das wir abgeben, natürlich auch die KI ein Stück weit trainieren. Mit jeder Datei, die wir hochladen und von der KI evaluieren lassen, dass wir die KI damit trainieren und so weiter und so fort. Also das sind alles Bedenken und das geht alles in Richtung mehr Qualität, aber auch in Richtung mehr Obsoleszenz der Menschheit.
Ja, so. Ja, natürlich ein wichtiges Thema, was irgendwie alle halt gerade wahrscheinlich umtreibt und wo man, oder wenn man sich diesen Backlash, den es halt jetzt zur AI Data Center in den USA gibt, anschaut, ne, wo halt niemand mehr irgendwie der große Fan davon ist, außer diese paar Leute im Silicon Valley, die das vorantreiben wollen und so, das ist halt schon, ja. Aber ja, UX ist ja noch viel mehr.
LinkedIn hat ja jetzt auch sein This Seems Like AI Slop, also diese Meldemöglichkeit und so. Also es war auch ganz witzig. Also wir hatten jetzt letztens Gourmet Festival, weil Düsseldorf, ne, Gourmet Festival, wir sind den ganzen Tag nur am Austern schlürfen. Hier ist teilweise schon, kriegt man schon so Eiweißschocks davon. Ja. Dieses Jahr war halt so, jeder Stand hatte AI-generierte Plakate mit seinen Angeboten. Und das fiel halt schon stark auf. Also das irgendwie alles, also, und du kannst auch keine, also die sind eigentlich okay, die ganzen Plakate, aber irgendwie sind sie halt alle gleich, ne? Oder ich
Interfaces
ich denk,
auch. Es gibt ja schon so KI-Interface-Tropes, so alles sieht immer gleich aus, alles ist das
Gleiche. Genau, und man kann denen keinen richtigen Vorwurf machen, die sind solide, sind in Ordnung. Aber irgendwie, so dass du da, was Hans auch schon meinte, so irgendwo, ich weiß nicht, das ist so dieses Uncanny Valley-Ding oder weiß auch nicht, oder es sieht alles zu einheitlich aus. Ich glaube, dass natürlich einfach das Wissen um eine bestimmte Fachrichtung einfach wichtig ist, um zu steuern, weil eine KI natürlich immer den Durchschnitt nimmt, wenn du der nicht irgendwie mehr Infos gibst. Und in den Bereichen, in denen du dich auskennst, kannst du gute Ergebnisse mit KI erzielen. In Bereichen, in denen du dich nicht auskennst, kannst du nur mittelmäßige Ergebnisse erzielen. Das Coole ist, du kannst nicht mehr komplett verkacken, ne? Das hast du ja gesagt. Ja. Das finde ich ja, ist auch so. Und da kann man vielleicht auch dankbar sein. Genau, aber wenn du halt richtig gute Ergebnisse haben willst, was auch nicht immer sein muss, ne? Also für das Festival war das wahrscheinlich voll okay alles. Aber wenn du eben rausstechen willst, dann musst du eben die KI prompten mit Wissen, dass du dir auch nicht irgendwie mal eben in einem Abend anliest. So, ne?
Ja, das stimmt. Ja, ja, das Prompten ist halt genauso, also ich stelle mir immer vor, ich führe einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Das ist eine Metapher, die mir sehr hilft dabei, auch gnädig zu sein mit den Resultaten, weil ich teilweise schon echten Schrott daraus kommen sehe und dann viel nacharbeiten muss.
Ja, nee, ist auch so. Also ich meine, im Grunde konnten wir das ja früher auch schon, ne? Also was jeder kennt, diese E-Mails im Postfach von aus Indien, aus oder LinkedIn-Kontakte, Leute, die mit einem verbandelt sein möchten oder aus Ägypten oder wo eben diese Hotspots sitzen, die ihre Dienstleistung anbieten möchten. Und im Grunde konnten wir das immer schon machen. Ich glaube, jetzt ist halt die Friction einfach so gering, dass es das jeder macht. Und auch eben das, was ihr ja auch gesagt habt, eben einfach die Beschleunigung. Also die Ergebnisse kommen Weil das sind ja immer noch Menschen, aber hier kommen die Ergebnisse dann wirklich innerhalb von Stunden. Und da ist man vielleicht einfach, bleibt man eher in seinem Flow, als wenn zwei Wochen später eben da was kommt. Ne?
Ja, absolut.
Genau. Was mir aufgefallen ist, also weil wir ja auch ein bisschen darüber sprechen, was in den letzten Jahren sich im UI-UX-Bereich getan hat, ist dieses Thema UX-UI-KPIs. Also ich finde so User-Interface-Designer haben ja immer so ein bisschen dieses Problem, dass sie so einen Rechtfertigungsdruck haben. Also sie können, es ist halt schwieriger, so den Return on Investment auszudrücken in der Arbeit, die ihr als Fachrichtung eben macht gegenüber zum Beispiel Entwicklern oder Entwicklern von Shopsystemen oder so. Und ich habe das Gefühl, dass da auch sich einiges getan hat, um das Ganze so ein bisschen quantifizierbar zu machen. Würdest du das auch sehen oder nicht?
Also ich glaube, im Vorprojekten im UX-Research-Bereich ist alles, was du mit AI auswerten kannst, riesige Datenmengen, Datenbanken mit Nutzerverhalten und so weiter, das sind alles Dinge, okay, die jetzt besser funktionieren.
Ja, ich meinte das gar nicht, glaube, diesmal gar nicht auf AI bezogen. Also
die generelle Frage, okay, genau, verstehe. Ja,
genau, also AI-Thema,
hat sich das verändert?
Gerne Haken dran. Genau.
Gerne Haken dran. Hat sich das verändert?
Also, dass sich dieses Feld auch professionalisiert hat, auch in dem Bereich, dass ihr mehr Metriken gefunden habt für euch, um eben Kunden euren Wert belegen zu können, besser.
Ich glaube nicht, dass sich das in den letzten Jahren groß verändert hat. Ehrlich gesagt, also ich bin mir jetzt nicht, also klar, kleine Kleinigkeiten, neue Erkenntnisse, Studien, das ganze Thema Gender im UX zum Beispiel. Es gibt viele neue Facetten, die ans Licht kommen, über die ich mir vor 20 Jahren keine Gedanken gemacht habe, schäbigerweise. Aber ich glaube, das große Ding ist da jetzt nicht gekommen. Also die Metriken, man weiß, glaube ich, mittlerweile ein bisschen besser, weil die Datenbasis einfach immer größer wird. So, was möchte man und wie kann man das kontrollieren? Aber natürlich ist die Kontrollmöglichkeit ist nicht so groß wie im Entwicklungsbereich, weil du da einfach einen Test fahren kannst und der kommt raus grün oder nicht oder bei 90 von 100 oder so, und da weißt du relativ genau, das ist sehr gut quantifizierbar. Das ist natürlich mit Menschen schwierig. Das hängt von ganz vielen Dingen ab, dass du auch wissen musst, wer ist überhaupt deine Zielgruppe und wen möchtest du überhaupt glücklich machen und ist die Zielgruppe, die du dir im Kopf gebaut hast für dein Produkt, ist das überhaupt die richtige und so weiter. Also das geht alles von so vielen Annahmen aus, dass auch die Untersuchungen, die du anstellst, dass die Frage, was du misst, und welche KPI du jetzt für dich als die maßgebliche oder die maßgeblichen festlegst, ist mit so viel Annahmen verbunden und mit so viel Bias und mit so viel auch Kommerz, dass du willst ja Geld in der Regel mit einem Produkt verdienen und dass das sehr, sehr unterschiedlich ist von Produkt zu Produkt. Die Maßnahmen und die Möglichkeiten, wie du an die Daten kommst, sind eigentlich seit Jahren klar und du weißt auch, wie du da dran kommst. Es wird nur ganz häufig einfach nicht gemacht. Mhm. Also ich habe immer wieder Schwierigkeiten damit, Kunden davon zu überzeugen, zu sagen, mach doch bitte einen sehr frühen User-Test. Bitte geht her und bezieht Benutzende von euren Interfaces früh ein. Zeigt eure Produkte auch dann, wenn sie noch nicht fertig sind. Da ist viel Unsicherheit dabei, da ist manchmal vielleicht auch ein bisschen Charme dabei. Die sollen das nicht sehen, woran wir hier arbeiten, oder es hat was zu tun mit der Konkurrenz und so weiter. Es passiert.
Ja, auch mit Ungeduld manchmal, ne? Also man
ist auch mit Ungeduld, klar, nicht, du musst warten.
Noch eine Schleife einlegen.
Ganz genau, du musst warten auf die Ergebnisse und dann musst du die Ergebnisse umsetzen und dann erst hast du wieder was du zeigen kannst und so weiter. Das stimmt und das ist nicht gern gesehen, aber ich glaube, da ist auch keine richtige Magie hinter. Also ich weiß, dass es Experten in bestimmten Teilbereichen von UX gibt, vor denen ich sehr, 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 sehr großen Respekt habe, die sich mit Teilaspekten von UX auskennen und von der Nutzungspsychologie von solchen Produkten, die wir alle so bauen, bei denen ich sehr viel Respekt und teilweise auch Ehrfurcht habe und begeistert bin von deren Publikationen, Büchern, Vorträgen und so weiter. Da gibt's immer mal wieder was so ein bisschen aufrüttelt. Aber es ist nicht so, dass sich in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren massiv Sachen verändert haben. Die Datenbasis wird immer größer, wir verstehen Menschen immer besser. Mhm. Und wir verstehen auch mittlerweile, dass wir sehr, sehr lange auf der Entscheidungsebene getrieben von Männern Produkte gebaut haben, die am Ende Produkte waren, in Teilen speziell für Frauen. Und mittlerweile hält er immer wieder, und das finde ich unglaublich toll und begrüßenswert und viel zu spät eigentlich, hält der die Überzeugung so ein bisschen Einzug, dass wenn man Produkte für Frauen baut, dann vielleicht auch eine Frau an den Entscheidungen beteiligen sollte. Ja. Das ist eine gute Idee grundsätzlich. Und das gilt eigentlich für jede Zielgruppe, natürlich nicht nur für die Geschlechter, sondern auch für andere Themen. Aber es geht halt um Menschen und da muss man die Menschen fragen und einbeziehen. Ja.
Und siehst du im Design oder in deinem Feld Trends in den letzten Jahren, also abgesehen vom KI-Einsatz, den es ja überall gibt, in jedem Bereich, zum Superchargen, zum Turbo-Aufladen der eigenen Arbeit, siehst du noch andere Trends, die so vielleicht auch Design-Trends oder die so in den letzten Jahren aufgekommen sind?
Also ich bin aus persönlichen Gründen in den letzten 4 Jahren nicht mehr ganz so am Puls der Zeit. Das hat einmal einen privaten Grund und zum anderen hat es den Grund, dass ich mich zwischendurch ja auch mit Filmemacherei beschäftigt habe. Aber es gibt immer noch jedes Jahr im ersten Quartal die Artikel, in denen man nachlesen kann, was der große neue Trend ist für dieses Jahr und kommen die Glossy Buttons zurück.
Genau, oder das wollte ich jetzt gerade Schatten von dir noch hören. Aus.
Ja. Ja, genau. Nee, kriegst du nicht, sorry. ich finde das auch nicht gut, letzten Endes. Also ich bin ich habe nie viel gehalten von Trends. Zumindest nicht, wenn sie dekorativ sind, wenn sie was damit zu tun haben, wie wir arbeiten und wie wir Dinge ernst nehmen und so, da bin ich sehr gerne dabei. Wenn es darum geht, wie Dinge aussehen und ob Dinge jetzt einen dicken Border haben oder nicht oder Dinge stehen bleiben auf dem Screen oder mitscrollen oder ich sehe in letzter Zeit diese ganzen Storytelling-Seiten mit dem Scrollen, wo wirklich fantastische Dinge passieren, aber am Ende ist das wie drücke ich das aus, damit man diesen Podcast in der Öffentlichkeit hören kann? Das sind Sachen, die sind einfach nur da, um dem Ego des Designers gut zu tun, habe ich den Eindruck. Also das ist einmal beeindruckend, aber wenn man sich so eine Seite zum zweiten Mal oder zum dritten Mal anguckt oder so ein Produkt zum zweiten oder dritten Mal anguckt, dann wird es schon wieder langweilig. Und das ist toll, um die Fähigkeiten des Entwicklers, der Entwicklerin oder des Designers, der Designerin irgendwie zu zeigen, aber das ist nicht nachhaltig Produktdesign, was funktioniert, glaube ich. Mhm. Und deshalb bin ich bei Trends immer so ein bisschen vorsichtig. Ich habe meine Einstellung zu Dekoration und Schönheit allerdings in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert. Ich war sehr modernistisch immer unterwegs und habe immer gedacht, die Königsklasse der Interfaces ist ganz reduziert, ganz minimalistisch, so wenig wie möglich, nur das, was man wirklich braucht und so weiter und so fort. Und ich habe mich sehr viel mit Leuten unterhalten, die meine Meinung da stark beeinflusst haben. Und mittlerweile kann ich das sehr gut anerkennen, dass ganz viel Gefühl zu einem Produkt auch zu tun hat mit Quirks und mit Dingen, die vielleicht nicht so glatt geschliffen sind oder Dinge, die sich widerborstig anfühlen zuerst mal, die dann aber einen Abdruck hinterlassen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man, also es gibt Studien zum Beispiel, die scheinen zu belegen, dass du dir, wenn du dir mehr Mühe geben musst, etwas zu lesen, die Informationen, die du liest, besser behältst. Da gibt es natürlich einen Schwellenwert, der, wenn du ihn überschreitest, wenn das Lesen zu schwierig wird, brichst du eher ab. Aber wenn du es jemandem zu einfach machst, Informationen aufzunehmen, halten die nicht so gut im Kopf. Und so ein bisschen ist das auch teilweise mit dem Gestalten von Benutzungsoberflächen, wenn du was gestaltest, was keine Ecken und Kanten hat und was keinen individuellen Charakter hat und keine Schönheit hat und keinen Charakter hat, dann baust du also keine emotionale Beziehung auf.
Also sozusagen das unter den Interfaces baust.
Ich kann die Metapher nicht verstehen. Hilf mir.
Becksbier ist ja so ein Durchschnittsbier. Also das findet halt keiner richtig kacke, aber irgendwie auch keiner so richtig gut. Und aber das kannst du eben bundesweit und weltweit verkaufen und es wird halt dann getrunken.
Ja. Ja, so ein bisschen, ja. Wenn es so gemeint ist, kann ich das unterschreiben. Mhm. Ja. Ich bin kein Biertrinker.
Mhm. Ja, aber das ist doch cool. Also das ist doch. Hat sich doch meine Frage durchaus gelohnt. Also fand ich jetzt super. Also klingt auch plausibel, finde ich total gut. Mega. Genau, wäre natürlich die Frage, also wie trainierst du dich selber dann um, dass du eben dich zwingst, irgendwo auch mal eine harte Ecke einzubauen oder einen Quirk oder um eben diese Langeweile zu durchbrechen.
Das ist sowieso ein schwieriges Thema, weil man als Mensch, der gestaltet, ja immer dagegen kämpfen muss, seinen eigenen Geschmack ein Stück weit zu viel Raum zu geben. Ich kann als Gestalter nicht von mir behaupten, dass ich so weit aus mir raustreten kann, dass ich meinen Geschmack abschalte beim Gestalten. Ich weiß, ich kann die handwerkliche Qualität von Design einschätzen, auch wenn mir das Design nicht gefällt, weil es einfach nicht meins ist, nicht mein Geschmack, aber ich kann es sehr gut anerkennen, dass es toll gemacht ist. Ich kann selber natürlich nur schwerer Dinge gestalten, also es ist nicht unmöglich, aber ich kann nur schwerer Dinge gestalten, die mir selber nicht so gut gefallen. Das geht, aber wie gesagt, das ist mit viel Aufwand verbunden und mit viel Arbeit an sich selbst. Trainieren, da Sachen reinzubauen. Also das ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Das hält immer mehr Einzug auf Social Media. Es werden Videos produziert für TikTok, bei denen Sachen konsequent falsch ausgesprochen werden. Und das machen die natürlich nicht, weil die das nicht richtig können, sondern das machen die, um Kommentare zu provozieren. Weil in dem Moment, wo Kommentare kommen, wird das Video beliebter. In dem Moment, wo das Video beliebter wird, wird mehr umgesetzt, kriegt man mehr Views, kriegt man mehr Follower und am Ende dann auch mehr Geld. Und so ein bisschen würde ich das vergleichen damit. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass man unbedingt Quirks einbauen muss oder so. Aber sagen wir mal so, ein Interface, das extrem steril ist und sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen unmenschlich, aber sehr kalt und sehr steril ist und sehr minimalistisch ist, das baut nur zu einer sehr gewissen Gruppe Mensch eine Verbindung auf. Und ich glaube nicht, dass das die beste Art ist, ein Interface zu bauen. Während ich vor 10 Jahren gesagt hätte, so, das wäre eigentlich so mein
Ja, da gibt es ja auch Vorreiter Ziel. Wie hier die IA-Produkte, IA-Writer und Co.
Ja. Wobei ich da bin ich auch, habe ich noch nicht in dem Zusammenhang drüber nachgedacht. Also ich finde die toll. Ich finde auch den AI Presenter sehr toll, den ich vor wenigen Monaten erst entdeckt habe für mich so. Aber ich glaube, es kommt einfach eher auf Charakter an. So Dinge zu machen, die nicht erwartet werden, müssen auch so professionell gemacht werden, dass sie zwar nicht erwartet wurden, aber auch nicht stören. Nicht so stören, dass sie davon abhalten, das Produkt zu benutzen. Die dürfen genug stören und das ist ein echt schmaler Grat. Also da muss man testen und ausprobieren und Leute fragen, wie findet ihr das und wie kommt das bei euch an? Ist das sympathisch oder nicht? Genauso wie Humor auch nicht jedermanns Sache ist, es auch Charakter nicht jedermanns Sache. Also Ja. Mein Humor jedenfalls.
Ja.
Und,
ja, man braucht natürlich, genau, je nachdem, was man natürlich auch so für eine User-Interface-Nutzungs-Backstory hat selber, ne? Wie viele Jahre man User-Interfaces genutzt hat,
ja.
Blickt man da auch, glaube ich, einfach anders drauf. Und das ist auch vollkommen normal.
Ja.
Aber
ich weiß nicht, wie geht euch das denn, wenn ihr euch Interfaces anguckt, die jetzt, ich sag mal, 20 Jahre alt sind, die damals der absolut heiße Scheiß waren. Mhm. Und jetzt guckt
also
ihr drauf.
Ich gucke da mittlerweile so milder da drauf. Also während ich vielleicht auch zwischenzeitlich gesagt hätte, so, boah, das geht gar nicht, boah, ich muss kotzen, wieso können die das nicht mal irgendwie besser machen und so. Also natürlich habe ich da auch Verständnis einerseits mehr entwickelt dafür, wie schwierig das ist, so Legacy-Kram auf den Stand zu bringen. Und andererseits, also es kommt halt drauf an, was es ist, aber ja, wenn es ein Arbeitstier ist, ne, dann darf das halt auch irgendwie wie ein Arbeitstier aussehen. Also dein SAP, das du vorhin genannt hattest, so die Kategorie Software.
Ja. Also ich muss sagen, mir geht das da ein bisschen anders. Ich bin zum Beispiel so bei so einer Radplattform öfter unterwegs, Radnet heißen die, da muss man sich über die neuesten Rennen irgendwie erkundigen und so. Und deren Website ist halt wirklich unter aller Kanone. Ja, dann haben die immer noch drei Versionen, nochmal die noch ältere und die noch ältere Version von der gleichen Seite irgendwie, die alle accessible sind. Und die User Experience ist wirklich, wirklich schwierig. Und also ich ärgere mich jedes Mal darüber und frage mich jedes Mal, wieso bekommt man es denn nicht hin, mit einem Facelift das mal ein bisschen adäquater zu gestalten. Ja, über Mobile müssen wir gar nicht reden. So, und
ja, also, ich denk, also und wenn die UX leidet, dann finde ich es auch blöd. Also ich habe zum Beispiel so eine Steuersoftware mit, die ich immer benutze, Steuersparerklärung. Die benutze ich seit 10 Jahren oder seit 15, keine Ahnung. Und die haben immer noch die gleichen Bugs. Zum Beispiel, dass man ein Feld fokussiert, man geht in seine Banking-App rein, um den Betrag zu kopieren, geht zurück, ist nicht mehr fokussiert, das Feld.
Da geht's ja an das, was Stefan, du vorhin sagtest, ne? Also der Grund, der Boden wird angehoben mit AI. Es gibt keine Ausrede mehr, diese Art von Interfaces zu machen, weil du ja nicht mal selber mehr viel investieren musst, um okay Sachen zu machen, ne? Um ein okayes Plakat in Düsseldorf aufzuhängen. So, das kriegen wir jetzt alle hin. Und jeder, der das nicht macht, dem unterstelle ich jetzt in ein paar Jahren Faulheit. Also heute kann ich das vielleicht noch nicht, weil die ganzen Unternehmen müssen erstmal irgendwie auch klarkommen in ihrem Kopf auf dieses AI-Thema. Aber in 2 Jahren seid ihr einfach faul gewesen. Und einfach, wenn diese Steuererklärungssoftware das nicht macht, ist eigentlich unverschämt, dass man die immer noch nutzen kann und dass die noch nicht pleite sind, ne? Weil, muss man ja ehrlicherweise sagen, die machen sich dann halt Gedanken über die Sachen, die so im Hintergrund laufen, aber über ihr Core-Ding, das Produkt an sich, machen sie sich wenig Gedanken. Und das finde ich halt, ja, sowas, das
genau,
finde ich nicht
schön. Genau,
mich
würde es aber weniger stören, wenn es einfach, sagen wir mal, erstmal nicht appealing ist beim Angucken, aber wenn ich merke, dass es sozusagen seine Aufgaben gut erfüllt, so da bin ich, das ist mir dann lieber als schick auszusehen und dann bei der Benutzung merke ich dann, wo das halt überall nicht funktioniert. Ich glaube, so würde ich es vielleicht ausdrücken. Ja.
Ja, aber das ist ja dieses, ne, Form follows Function Principle. Mhm. Und ich finde halt in der heutigen Zeit mit dem, was du gesagt hattest, Stefan, es gibt halt keine Ausrede mehr, dass Form follows Function gilt, sondern es ist eher Form, keine Ahnung, hätte ich mir jetzt mal vorher überlegen müssen, irgendeinen klugen Spruch. Also die Form ist halt dazu da, um die Function zu untermauern. Und es ist easy, und das war sie schon immer. Und jetzt ist es aber einfach, das zu gewährleisten, zumindest auf einem basalen Level. So, und das, ich habe kein Verständnis mehr für diese hässlichen Seiten, für diese hässlichen Apps, die überhaupt nicht funktionieren. Ich habe Verständnis dafür, wenn was schief geht, wenn der Fokus verloren geht. Ja, okay, da habe ich Verständnis für. Aber ich habe nicht Verständnis dafür, dass es so aussehen muss, als würde ich in einem weiß ich nicht, Microsoft Word von 2000 irgendwie drin hängen. Da gibt's einfach, gibt's keine Ausreden mehr für, aus meiner Perspektive. Ne, Stefan, wir haben uns da im Privaten neulich ja auch mal unterhalten, wenn du mir mal so ein Interface von bestimmten Programmen gezeigt hast, die halt jetzt vielleicht noch nicht auf dem neuesten Stand angekommen sind. Und das ist aber so der gute Default, wo du dir denkst, so, Digga, welches Jahr haben wir? Ist es 2002 again? Okay.
Ja. Ja, das dauert noch, bis wir aufholen, glaube ich, ne? Also die, wie du gerade gesagt hast, so die Leute brauchen dafür, gerade private Projekte brauchen halt irrsinnig lange oder kommen nie dahin, weil damit du Sachen überhaupt mit AI machen kannst, musst du ja auch einen gewissen Batzen Geld einfach auf den Tisch legen, weil die Sachen kosten halt dann auch mehr als jetzt die 20 Euro Subscription für den Anfang. Das ist ja eigentlich nur ein Scam, um dich anzufüttern. Und in die großen Pläne reinzuholen.
Ich würde mich mal ausklinken, ganz überraschend, wenn das okay ist. Aber ihr geht ja auf Zielgerade vielleicht auch gleich zu, oder?
Wir rappen es jetzt ab, ja. Alles super. Gut.
Wir rappen.
Alles klar.
Schön, dass du dabei warst.
Danke, Stefan. Mach's gut, war super. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss, cool, ihr zwei. Mich.
Mach's gut. Ciao. Tschüss.
So, aber bevor wir jetzt uns sozusagen zum Ende hin verabschieden, einen Themenkomplex so im Bereich AI nochmal ganz kurz, vielleicht können wir den nochmal ganz kurz ansprechen, nämlich dieses Agenten als Nutzer des Interfaces zum einen und auch Bots, die Interfaces mittlerweile besser benutzen, als wir das tun. Stefan, wie ist da so dein Eindruck?
Genau, also da gibt es zwei Entwicklungen, die für mich super spannend sind. Das eine ist, dass ich denke, und das wird von vielen Daten gestützt, dass Interfaces in Zukunft nicht mehr so arg wichtig werden, dass sie von Menschen benutzbar sind. Dadurch, dass sie einfach sehr viel von Maschinen benutzt werden, auch Sachen, die früher nicht von Maschinen benutzt werden konnten, sind heute benutzbarer von Maschinen. Man muss sich nur die MCPs angucken. Also es gibt für viele Software, für die ich das bisher nicht für möglich gehalten habe, gibt es mittlerweile Möglichkeiten, mit AI Sachen zu machen. Egal, ob das jetzt eine DAW ist, also eine Audio Workstation, oder ob das ein NLE ist wie DaVinci oder also ein Video-Editierungstool. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass wir Dinge anders bauen müssen, glaube ich. Im Netz ist es mittlerweile so, dass ein gutes Stück über 50% aller HTTP-Requests von Bots kommen, und AI kann einfach, während du selber recherchiert hast auf 5 Seiten früher, um was zu verifizieren, verifiziert eine AI unter Umständen auf 50, 100 oder 200 Seiten gleichzeitig. Und das sind Dinge, die maschinenlesbarer werden müssen, glaube ich. Und deshalb gibt es auch eine unglaubliche Menge an APIs, die gerade an Produkte dran geflanscht werden, die das früher nicht hatten. Es sprießen überall die MCPs, damit du mit AI Dinge benutzen kannst, die du vorher nicht benutzen konntest. Und diese Interfaces werden wahrscheinlich in Zukunft wichtiger werden als die, zumindest in bestimmten Kategorien von Produkten, werden die wichtiger werden als das, was du jetzt gestaltest für Menschen.
Ja,
und das ist ein fetter Shift. So.
Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wir haben damals auch bei der Head in the Cloud von Mittwald mit dem André Richter gesprochen, und der hatte auch skizziert, wie sich so die Website der Zukunft entwickeln wird, ne? Und gerade dieses Maschinenlesbarkeit, aber auch das Verhalten der Benutzer, die halt eine Research über irgendeine KI machen und dann schon sehr, sehr klar sind in Anführungsstrichen Entscheidung, was sie wollen. Und du musst eigentlich diese Benutzerinnen und Benutzer auf ein ganz anderes Level an Informationen bringen, als du das mit jemandem früher, den du generisch abholen musstest, auf deiner Landingpage tun musstest. Ich hoffe, der Satz ergibt irgendwie Sinn, aber das ist halt so der Punkt, den er auch gemacht hatte, ne? Dass man halt wirklich viel mehr tailor-made Content anbieten muss für das, was da an Usern auf einen zukommt, und gerade in Interfaces, die dann vielleicht ja auch über eine Website hinausgehen, ist das durchaus nochmal ein sehr wichtiger Punkt, ja.
Absolut. Auch dass diese spannende Korrelation aus guter Accessibility und guter Maschinenlesbarkeit, das finde ich auch super spannend. Also wenn man es jetzt einfach nur mal am Alt-Attribut festmacht an einem Bild, eine AI kann halt ein Bild runterladen, kann auch ganz gut interpretieren, aber immer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nur, die sie richtig liegt. Und du kannst halt als Erzeuger von solchen Assets und deren Metadaten einfach dafür sorgen, dass die AI gar nicht wahnsinnig viel raten muss und eben Menschen, die das Bild nicht sehen können, auch nicht raten müssen. Und das geht an der Stelle Hand in Hand. Und deshalb gilt eigentlich so stark wie noch nie heute, wenn man das möchte, und es gibt auch gute Gründe, das nicht zu wollen, dass die Seiten maschinenlesbar sind und AIs auszusperren, weil man nicht möchte, dass zum Beispiel auf dem Content trainiert wird, aber die Accessibility ist noch nie so wichtig gewesen wie heute, glaube ich.
Mhm. Ja, definitiv. Also ich meine, da wird sich auch noch so viel tun in den nächsten Jahren und ich freue mich schon darauf, wenn wir dann hoffentlich in ein, zwei Jahren mal nochmal auf das Thema mit dir zurückblicken können und gucken, wo stehen wir denn eigentlich dann? Weil die letzten 18 Monate waren so crazy. Ja. Und jetzt, wenn wir uns vorstellen, was halt in den nächsten passiert oder seit Jahresanfang, was da alles passiert ist. Ja. Diese ganzen Tools, über die wir jetzt gesprochen haben, ne, ganz viele davon sind eigentlich erst so gut seit Anfang des Jahres geworden. Ja. Irgendwie. Absolut. Ne?
Auch lokale Modelle werden immer effizienter und besser benutzbar auf einer relativ harmlosen Hardware, dass das jetzt erst so richtig Fahrt aufnimmt, ohne 20, 30, 40.000 Euro auf den Tisch zu legen. Das stimmt alles. Ich bin auch ein bisschen ängstlich, was die Frage angeht, wie viel von dem hält noch, wenn ich in einem halben Jahr oder in einem Jahr mir den Podcast anhöre, weil ich glaube, dass kaum Gespräche sind so schnell wieder obsolet wie über dieses Thema, weil hätte ich vor einem Jahr dazu was sagen müssen, hätte das vollkommen anders ausgesehen. Und ich bin mir sicher, dass ich mit 90% meiner aktuellen Vorhersagen, wenn ich gefragt werden würde, wahrscheinlich massiv oder in weiten Teilen falsch liege. Insofern, das ist nicht gut zu machen. Aber die Schattenseiten sind da und die guten Seiten auch und man muss das, glaube ich, vernünftig gegeneinander abwägen. Ich hoffe auch, dass niemand jetzt aus dem Podcast so das Gefühl mitnimmt, der Nietzsche macht ja alles nur noch mit AI, das ist nicht der Fall. Ich habe Kunden, die sagen auf gar keinen Fall irgendwas in irgendein Modell und bitte alles von Hand. Und genauso gut habe ich letztens einen Kunden gefragt, wie er zur AI steht und er guckte mich nur an und sagte, ich würde dich nicht beauftragen, wenn du es nicht nutzen würdest. Am Ende ist das eine Sache, die uns jetzt alle gerade irgendwie so ein bisschen überwältigt und bei der wir versuchen müssen, irgendwie Schritt zu halten. Und wie das in einem Jahr, zwei Jahren, 10 Jahren aussieht, das werden wir sehen.
Aber wir werden das hoffentlich begleiten können, denn es gibt ja auch ein Projekt, was du noch mit dem David zusammen machst, die Technikwürze, wer erinnert sich noch an diesen Podcast, ist ja auch etwas, was ihr wiederbeleben wollt. Habe ich das richtig gehört?
Das hast du richtig gehört, genau. Also wir, ich habe David vor 2 Jahren schon angesprochen und habe gesagt, Mensch, die Technikwürze-Seite funktioniert nicht mehr so gut, lass uns die doch mal neu machen. Und dann sagt er, ja, aber wir machen ja dann nichts und das ist jetzt auch viel Arbeit für wenig Downloads und so. Das funktioniert ja alles noch und in den Podcast-Verzeichnissen ist es auch noch drin und so. Und dann hat er aber irgendwie, glaube ich, ein bisschen drüber nachgedacht und Blut geleckt. Und dann haben wir uns vor einem Jahr dann nochmal zusammengesetzt und wir sind gerade dabei, einen Relaunch vorzubereiten. Also die Seite, auch wenn die noch nicht vollständig fertig sind, wir basteln noch dran, aber die Seite ist schon neu. Die Episoden werden jetzt nochmal in Teilen überarbeitet und die erste Aufnahme ist noch für dieses Jahr geplant, auf jeden Fall. Also da wird was kommen.
Da freuen wir uns und da können wir dann hoffentlich auch ein Stück weit begleiten, was so in der UX-Welt rund um AI und die Neuerungen passiert, aber auch generischere Themen. Ich denke, ihr werdet ja auch ein bisschen auf Software Engineering eingehen und so.
Genau.
Bin ich gespannt drauf.
Ja, wir haben vor, die Themenfelder ein bisschen zu erweitern. Also der Kernbereich wird natürlich auf Entwicklung und Design von digitalen Produkten sein, aber wir werden auch ein bisschen drüber hinausgehen und benachbarte Bereiche besprechen. Und ich freue mich da sehr drauf. Wir haben tolle Gäste, Gästinnen und sind sehr enthusiastisch und freuen uns ja wahnsinnig drauf, dass es losgeht. Ja,
cool. Wir verlinken es, wenn es soweit ist. Bis dahin erstmal vielen Dank für deine Insights, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe den Hörerinnen und Hörern auch. Die Leute können dich, glaube ich, ganz gut über entweder unseren Community Slack erreichen und wahrscheinlich auch auf LinkedIn, ne?
LinkedIn ist super, Slack ist auch super. Das funktioniert auf jeden Fall, ja.
1A. Verlinken wir nochmal. Danke, Stefan, und allen Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Dankeschön. Tschüss.